Ja, vielen Dank für die Vorstellung und die Einladung. Ich will vorweg sagen, ich bin ein bisschen erkältet. Falls es zu leise sein soll, dann bitte Bescheid sagen. Dann gebe ich mir mehr Mühe, lauter zu sprechen. In der Tat, es wurde gerade gesagt, ich habe 2007 einen Artikel geschrieben, lässt sich Entfremdung überwinden. Da war in den kulturphilosophischen Studien, die hier in Leipzig erscheinen. Davor gab es schon mal einen Artikel von mir im Marx-Engels-Jahrbuch, auch zum Thema Entfremdung. Und gegenwärtig überlege ich, noch einen Artikel zum Thema Entfremdung zu schreiben. Was ich heute vorstellen werde, sind sozusagen die Vorüberlegungen zu diesem möglicherweise irgendwann geschriebenen neuen Text zur Entfremdung. Die Thesen sind etwas zugespitzt und daher vielleicht kontrovers, sodass ich mich, dass es sich wie gesagt um eine Vorüberlegung zu einem Text handelt, sehr freuen würde, wenn es heute tatsächlich zu einer kontroversen Diskussion kommt. Ich fange vielleicht am besten an mit dem Titel Die Schizophrenie im Kapitalismus, Entfremdung. Ich habe etwas gezögert, diesen Titel zu wählen, weil Kapitalismus und Schizophrenie, wie manche vielleicht wissen, die Untertitel der beiden berühmten Bücher von Gilles Deleuze und Félix Guattari sind Anti-Oedipus und 1000 Plateaus. Mit diesen beiden Büchern hat der Vortrag aber nichts zu tun, deswegen habe ich gezögert, den Titel zu wählen. Er schien mir aber trotzdem verführerisch zu sein, weil das Konzept der Entfremdung, wie wir es bei Marx schon seit den 1840er Jahren finden, tatsächlich zu einer für den Kapitalismus typischen Spaltung des Bewusstseins führt. Entfremdung entsteht für Marx im Zuge der Lohnarbeit. Dazu ist es wichtig, dass Marx von Hegel gelernt hat, dass unser Zugang zur Welt kein passiver ist. Wir betrachten die Welt nicht einfach und nehmen sie wahr, sondern unser Zugang zur Welt erfolgt durch eine tätige Auseinandersetzung. Die Welt ist nicht einfach als Phänomen da, also als alles, was uns da so erscheint. Sie ist das Resultat unserer Auseinandersetzung mit ihr. Das bedeutet nicht nur, dass wir ihre Erscheinung verändern, indem wir Tagebau anlegen, Windparks errichten, Gebäude aufstellen, Felder anlegen und Wege, Straßen und so weiter. Nicht nur das Aussehen der Welt verändern wir, sondern wir hätten gar keine Vorstellung von irgendetwas in der Welt, wenn wir sie uns nicht in der einen oder anderen Weise aneignen würden. Das heißt, wenn wir sie nicht gebrauchen würden, benutzen oder, sofern wir sie nicht direkt verwenden, trotzdem in der einen oder anderen Weise mit ihr umgehen. Die tätige Auseinandersetzung mit der Welt gehört damit notwendig zum menschlichen Leben, so notwendig wie Essen und Trinken. In den Grundlinien zur Philosophie des Rechts beschreibt Hegel die Aneignung der Welt zusammenfassend als Akte, die darin bestehen, dass ein Subjekt seinen Willen in etwas außerhalb von ihm selbst legt. Daraus ergibt sich für Hegel schon die Rechtfertigung des Privateigentums, als jener Sphäre, die jedes menschliche Wesen braucht, um einen stabilen Zugang zur Welt haben zu können. Einen Willen auszubilden und schließlich überhaupt frei werden zu können. Marx teilt, wie gesagt, grundsätzlich Hegels Vorstellung von der Welterschließung. Aber er kommt bezüglich des Eigentums zu einem gänzlich anderen Schluss. Das Eigentum offenbart seine tatsächliche Wirkung nämlich erst dann, wenn eine soziale Situation vorausgesetzt wird, in der es umfassend durchgesetzt ist. Eine solche Situation hat der Kapitalismus hervorgebracht. In ihr ist all jenen, die nicht über ausreichendes Eigentum verfügen, der Zugang zur Welterfahrung versperrt. genauso wie zu ihrer leiblichen Selbsterhaltung. Sie gewinnen diesen Zugang nur, wenn sie ihre Fähigkeit zur Aneignung der Welt einer Person zur Verfügung stellen, die über das nötige Eigentum verfügt. In diesem Fall ist der Wille, den das tätige Subjekt in etwas außerhalb seiner selbst legt, aber ein Vermittelter. Er ist zunächst einmal der Wille der Eigentümerin, für die die Aneignung der Welt erfolgt. Und er muss zugleich der Wille der die Tätigkeit unmittelbar ausführenden Person sein, die sich den Willen der Eigentümerin zu eigen macht, ihn sich zu eigen machen muss, um überhaupt wirklich tätig werden zu können. Da steht dann also jemand und ist gezwungen, die eigene Arbeitskraft zu verkaufen. Das heißt, zu machen, was jemand anderes will. Doch das konkrete Handeln erfordert es, sich die jeweiligen Ziele zu eigen zu machen. Diese Ziele werden dadurch aber nicht vollständig zu eigenen Zielen. Die ganze Tätigkeit, die in der Lohnarbeit verrichtet wird, ist nämlich nur ein Mittel zum Zweck, zu einem anderen Zweck, zur Erlangung eines eigenen Anteils am gesellschaftlichen Reichtum, der es ermöglichen soll, auch den eigentlichen Willen zu verwirklichen. Als Hobby, als Konsum, wie auch immer, aber immer als von der Arbeit getrennte Freizeit. Es ist wichtig, diesen Zusammenhang zwischen Arbeit und Freizeit, zwischen Arbeit und dem eigentlichen Leben, zu dem sie dienen soll, von anderen instrumentellen Handlungszusammenhängen zu unterscheiden, bei denen auch das eine getan wird, um etwas anderes zu erreichen. Denn zwischen der Arbeit und der Freizeit besteht auf der Ebene der Tätigkeit überhaupt kein inhaltlicher Zusammenhang. Jede x-beliebige Arbeit, sofern sie bezahlt wird, ermöglicht die leibliche Selbsterhaltung und die unmittelbare Weltaneignung in der Freizeit. Und das macht die Spaltung des Bewusstseins, die kapitalistische Schizophrenie im Produktionsprozess aus. Die Arbeit, die konzentriert und zielgerichtet verrichtet wird, ist im eigentlichen Sinn gar nicht ihr eigener Inhalt. Denen, die sie verrichten, steht ihre eigene Tätigkeit zugleich immer auch als etwas Fremdes, als etwas Fremdbestimmtes gegenüber. An dieser Situation ändert sich auch nichts, wenn in den modernen Arbeitsverhältnissen der Gegenwart die völlige Identifikation der Arbeitenden mit ihrer Tätigkeit verlangt wird. Im Gegenteil, diese Identifikation der Arbeitenden mit ihren Aufgaben treibt den Entfremdungszustand auf die Spitze. Spätestens wenn nämlich die Arbeitskraft befehligende, fremde Wille in Konflikt mit dem Willen der Arbeitenden gerät, zeigt sich, dass die Identifikation nie vollständig sein kann. Im Konfliktfall bricht diese Spaltung darum umso heftiger auf. Das entfremdete Subjekt erfährt dann, dass es sich im Zuge der Identifikation zum Ding gemacht hat, zum Gegenstand erniedrigt, zum reinen Objekt eines fremden Willens geworden ist, dem es sich versuchte, vollständig zu unterwerfen. Und noch eine Bemerkung ist wichtig. Auch auf der Seite der Eigentümerin ist der Produktionsprozess von seinem eigentlichen Ziel getrennt. Dieses besteht nämlich gar nicht in der spezifisch ausgeführten Form der Weltaneignung, sondern in der Erzeugung von Mehrwert durch Ausbeutung und der Akkumulation von Kapital als reinen Selbstzweck. Auf der menschlichen Fähigkeit zur Weltaneignung liegt also auch bei den Kapitaleignerinnen keinerlei Gewicht. Von dieser Fähigkeit sind also auch sie im Produktionsprozess entfremdet, und das unterscheidet den Kapitalismus von anderen Formen der Erpressung von Mehrarbeit, bei denen die fremde Arbeit, bei denen der Wille, der die Arbeit beherrscht, dieser fremde Wille, wenigstens noch auf die in der Tätigkeit erfolgende Aneignung gerichtet ist. An dieser Tätigkeit besteht in diesen anderen Formen ein sachliches Interesse. Indem dieses Interesse am Produktionsprozess im Kapitalismus nur noch als Bedingung der Möglichkeit des Verkaufs von erzeugten Waren vorkommt, indem es also doppelt vermittelt ist, einmal durch den Markt, auf dem die Produkte nachträglich verwertet werden müssen, und zum anderen durch das Kommando über die Arbeit, das die Eigentümerinnen ausüben. Durch diese doppelte Vermittlung hat die Entfremdung im Kapitalismus ihren höchstmöglichen Grad erreicht. Sie wird nicht bloß durch das Kommando über die Arbeit hervorgerufen, sondern durch das diesem Kommando zugrunde liegende Desinteresse an der tätigen Weltaneignung selbst. Damit ist aber auch ein Ausweg versperrt, wie wir ihn von der Linie Rousseau-Hegel auf die Entfremdungsproblematik kennen. Als fremd wurde in deren Theorien vor allem die soziale Ordnung mit ihren Regelungen und Institutionen verstanden. Die Lösung der Entfremdungsproblematik bestand nun darin zu erkennen, dass die Menschen selbst als kollektives Subjekt diese Institutionen und Regelungen hervorbringen, verändern und erhalten und sie somit nicht als fremd, sondern als etwas zutiefst Eigenes anerkennen können. Auch für Marx sind die Produzierenden zugleich Produzierende einer sozialen Ordnung. Aber sie können aufgrund der Situation, in der sie produzieren, trotzdem kein positives Verhältnis zum Ergebnis ihrer Arbeit entwickeln. Denn die soziale Ordnung, die sie schaffen und erhalten, schreibt ihre Abhängigkeit nur fest. Der Lohn, den sie für ihre Arbeit erhalten, ermöglicht es ihnen nämlich in aller Regel nicht, zukünftig selbst über die Form der Weltaneignung zu bestimmen, sondern verschärft durch die Akkumulation des Kapitals, das immer neue Bereiche des menschlichen Lebens seiner Ökonomie unterwirft, nur noch mehr die Abhängigkeit von der Arbeit, sprich von der entfremdeten Tätigkeit. Diese Herstellung einer fremden, ja feindlichen sozialen Realität schlägt schließlich auch auf den Produktionsprozess zurück. Da, wo sich in den Arbeitsarrangements und Maschinen manifestiert, dass deren Design einzig und allein der Effektivierung der Produktion dient und die Bedürfnisse der Produzierenden, aber auch die Qualität des Produkts diesem Ziel untergeordnet sind. Dieses eben skizzierte Konzept der Entfremdung, wie es Marx in den Pariser Manuskripten entwickelt hat, würde ich sagen, hat für ihn sein ganzes Leben eine Rolle gespielt. Und zwar eine entscheidende Rolle. Und genau dieser Zusammenhang, dieses Fortwirken der Entfremdungskonzeption im Denken von Marx, ist recht prominent bestritten worden. Louis Althusser und im Folgenden auch Michael Heinrich, der hier den ersten Vortrag gehalten hat. Louis Althusser sieht einen deutlichen Bruch zwischen den philosophisch inspirierten Frühschriften und der von ihm als wissenschaftlich gekennzeichneten Kritik der politischen Ökonomie, die er dem reifen Marx zuschreibt. Dieser behauptete Bruch zwischen einem humanistischen Marx und einem ökonomisch ausgerichteten Marx war auch für die erste Welle der Rezeption der Entfremdungsproblematik in der Mitte des 20. Jahrhunderts prägend. Der frühe Marx galt mit seiner Entfremdungskonzeption als Gegenstück zum Ökonomismus des Parteimarxismus, gegen den er ausgespielt wurde. Ich möchte dagegen, wie gesagt, behaupten, dass die Entfremdungsanalyse die Ökonomie als zentrales Feld der Gesellschaftskritik für Marx erschließt und für seine Kritik der politischen Ökonomie das treibende Moment bleibt. Also hier die etwas steilen Thesen, die ich jetzt noch erläutern werde und die wir dann diskutieren können. Dass Marx mit seiner Reformulierung der Entfremdungsproblematik auf das Gebiet der Ökonomie wechselt, dürfte schon deutlich geworden sein. Der Ausgangspunkt sind nicht die politischen und religiösen Institutionen oder die Kultur bzw. die Zivilisation, sondern der Ausgangspunkt ist der ökonomische Modus der Weltaneignung, der diese zugleich prägt und zu einer Verfehlung ihrer selbst werden lässt. Der Vorgang der Entfremdung wäre in seiner Marx'schen Fassung also kaum verständlich, würde er nicht in die Ökonomie des Eigentums eingebettet werden. Warum aber soll die Entfremdungsanalyse das treibende Moment der Kritik der politischen Ökonomie sein? Marx legt seiner Ökonomiekritik einen klaren Maßstab zugrunde. Das wird in jüngster Zeit immer wieder bemerkt, also gerade aus einer Frankfurter Richtung wird gesagt, es muss ja normative Maßstäbe geben, die gibt es bei Marx. Abgelehnt wird der Kapitalismus aber nicht, weil er Ausbeutung organisiert oder krisenanfällig ist. Gängige Version dessen, was Marx am Kapitalismus kritisiert. Aber sowohl die Erpressung von Mehrarbeit als auch die Krisenanfälligkeit ließe sich ganz neutral beschreiben. So ist es eben. Und es ist gar nicht klar, warum das schlimm sein muss. Wenn zum Beispiel die Ausbeutung ein gewisses Maß nicht überschreitet, wenn sie den Arbeiten genug zum Leben lässt, warum sollte das schlimm sein? Wenn die Krisen unausweichlich sind im menschlichen Handeln, da menschliches Handeln endlich ist und nicht alle seine Konsequenzen voraussehen kann, warum sollte das schlimm sein? Ich würde dagegen sagen, dass der Kapitalismus von Marx abgelehnt wird, weil er die Ökonomie dem selbstbewussten Handel der Menschen entzieht. Krisen, an denen Marx Kritik übt, machen diesen Entzug augenfällig. Und die Ausbeutung, an der Marx Kritik übt, trägt dazu bei, dass die Mittel zur Produktion dem übergroßen Teil der Gesellschaft nicht unmittelbar zugänglich sind. Letzteres aber macht es unmöglich, dass die Produzierenden selbstbewusst über ihre eigene Produktion verfügen. Es ist mithin die Fremdbestimmung, erfolge sie nun direkt oder indirekt, vermittelt durch die ökonomischen Prozesse, die zu sachlichen Zwängen geworden sind. Es ist diese Fremdbestimmung, gegen die sich Marx Kritik der politischen Ökonomie wendet. Ziel ist es, die Menschen wieder mit ihrer Tätigkeit der produktiven Weltaneignung in Übereinstimmung zu bringen. Insofern lässt sich das Entfremdungskonzept auch nicht, wie vorgeschlagen wurde, durch den Fetischismus oder die Verdinglichung ersetzen. Sowohl Fetischismus als auch Verdinglichung sind ihm vielmehr nachgeordnet. Der Fetischismus bezeichnet die Verlegung menschlicher Potenziale in Sachen. In Sachen wie die Ware, das Geld oder das Kapital, denen zugesprochen wird, zu Vermögen, was Teil des genuinen menschlichen Weltaneignungsvermögens ist. Ich denke da zum Beispiel an die Kraft der Reichtumserzeugung oder die Organisations- und Innovationskraft, die im Kapitalfetisch von den Produzierenden auf das angehäufte Kapital übertragen wird. Zu diesem Effekt, zu dieser Übertragung, kann es aber nur kommen, weil die von ihren Produktionsmitteln getrennten Produzierenden auch den Produktionsprozess und ihre eigenen in ihm vollbrachten Leistungen als etwas Fremden gegenüberstehen. Genauso wie im Warenfetisch die Wertschätzung der Produzierenden füreinander hinter den Warenwerten verschwindet, weil nicht um der hergestellten Gegenstände willen produziert wird, sondern nur um der Waren willen, deren wesentliche Eigenschaft die Tauschbarkeit ist. Was die Verdinglichung betrifft, soll hier das bereits genannte Beispiel der Selbstverdinglichung durch Identifikation im heutigen Arbeitsleben genügen, um zu zeigen, wie auch dieses Phänomen von der ihm zugrunde liegenden Entfremdung abhängt. Damit aber die Entfremdung, wie von mir vorgeschlagen, eine derart fundamentale Rolle bei der Kritik der kapitalistischen Verhältnisse spielen kann, ist es wichtig, sie ganz klar von beliebten Missdeutungen dieses Konzepts abzugrenzen, die gerade durch eine in der Rezeption vorgenommene Entgegensetzung zur Kritik der politischen Ökonomie zustande kam. Die Aufhebung der Entfremdung hat für Marx nichts damit zu tun, zu einem irgendwie natürlichen Zustand zurückzukehren. Wenn es ihm in seiner Entfremdungskritik darum geht, sich von den Resultaten der Produktion zu befreien, dann sind damit vor allem die sich im Produktionsprozess mitreproduzierenden ökonomische Ordnung und allenfalls die den Imperativen kapitalistischer Effizienz geschuldeten Designs von Produktionsmitteln und Arbeitsabläufen gemeint. Es geht, wie gesagt, nicht um die Romantisierung der Natur. Die Natur ist für Marx ohnehin erst interessant, wenn sie von Menschen angeeignet wird. Es geht um die Wiederaneignung der produktiven Prozesse, inklusive ihrer damit wahrscheinlich einhergehenden Umgestaltung. Also wir müssen schon davon ausgehen, dass die produktiven Prozesse sich ändern, dass sie anders ausgerichtet werden, wenn sie nach anderen Kriterien, nach anderen Imperativen gestaltet werden als dem der kapitalistischen Effizienz. Marx ist also in diesem Sinn kein Aussteiger aus der modernen Produktion, auch wenn er vorschlägt, sie zu transformieren. Er will ihre Transformation in ein Unternehmen, das nicht nur faktisch ein menschliches ist, also nicht nur faktisch von Menschen gemacht wird, sondern von den Produzierenden tatsächlich auch als ein solches gewusst und bewusst erfahren werden kann, indem sie nämlich über es selbst verfügen. Neben dieser technisch-kritischen Missdeutung der Entfremdungskritik darf diese auch nicht als, und das ist ein weiteres beliebtes Motiv, Konsumkritik missdeutet werden. Die Marxische Entfremdungskritik hat nicht im Fokus, dass die Menschen in ihrer freien Zeit, statt kreativ und produktiv zu sein, sich dem reinen Konsum hingeben, sodass sie in ihrer Freizeit auch noch eng an die Sphäre der Warenproduktion gebunden bleiben. Entfremdungskritik zielt vielmehr darauf, die einer solchen Konsumkritik zugrunde liegende Spaltung in ein Arbeitsleben und ein wirkliches Leben, ein eigentliches Leben zu problematisieren. Das eigentliche Leben, so die marxische Kritik, kann sich gar nicht in der Freizeit abspielen, weil die Freizeit immer nur als Gegenstück zur Arbeit gedacht werden kann. Worauf es aber ankommt, ist nicht dieses Gegenstück noch weiter durch Sinnstiftung aufzuladen, also mit den Idealen, die im Arbeitsprozess ohnehin schon gegeben sind, effektiv zu sein, produktiv zu sein, etwas hervorzubringen, sondern es geht darum, ihm seinen Gegensatzcharakter zu nehmen, indem die produktive Tätigkeit selbst wieder als etwas zutiefst Eigenes erfahren werden kann. Was den beiden Missdeutungen der Entfremdungskritik, einmal als Technikkritik und zum anderen als Konsumkritik zugrunde liegt, ist jeweils eine bestimmte Fassung des Marx unterstellten Menschenbildes, eine sogenannte Anthropologie, aufgrund derer bestimmt werden soll, wie der Mensch wieder zu sich selbst finden kann. Meiner Überzeugung nach ist Marx aber sehr sparsam mit seinen Bestimmungen dessen, was es ausmacht, ein Mensch zu sein. Was es für Marx ausmacht, ein Mensch zu sein, ist zum einen das Vermögen der produktiven Weltaneignung, über das ich gesprochen habe, zum anderen aber auch die Existenzweise des Menschen als Gattungswesen. Gattungswesen, ein Terminus technicus, also ein von Marx eingeführter Fachbegriff, bedeutet, dass der Mensch nur zum Menschen wird, indem er sich die Welt im Verein mit anderen aneignet. Dieses gemeinsam Tätigsein macht den Menschen zu einem Sprechenden, zu einem Tradierenden, zu einem sich kooperativ mit anderen koordinierenden Wesen und es macht ihn auch zu einem politischen Wesen. Also einem Wesen, das für diese Gemeinsamkeit mit anderen immer wieder neue Formen finden muss. Das Eigentum und die mit ihm einhergehende kapitalistische Ökonomie sind solche Formen, den Gattungsprozess der Weltaneignung zu organisieren. Doch durch die Entfremdungssituation, die sie heraufbeschwören, blockieren sie den Gattungsprozess zugleich auch. Gegen diese Blockade heißt es in den Pariser Manuskripten, der Kommunismus ist die, ich zitiere, positive Aufhebung des Privateigentums als menschliche Selbstentfremdung und darum als wirkliche Aneignung des menschlichen Wesens durch und für den Menschen, darum als vollständig bewusst und innerhalb des ganzen Reichtums der bisherigen Entwicklung gewordene Rückkehr des Menschen für sich als ein gesellschaftliches, das heißt menschlichen Menschen. Also wichtig ist, es geht um die Aufhebung des Privateigentums, das hier mit der Selbstentfremdung gleichgesetzt wird. Dies führt zur wirklichen Aneignung des menschlichen Wesens als eines gesellschaftlichen. Und das ermöglicht uns den Reichtum der bisherigen Entwicklung, uns wieder anzueignen, mit ihm produktiv umzugehen. Mit anderen Worten, erst im bewussten Verein mit anderen Menschen kann der Mensch sein ihm eigenes Potenzial verwirklichen. Der Kommunismus ermöglicht dies, indem er mit dem Eigentum das entscheidende Hindernis zu einer tatsächlich und nicht bloß formal freien Kooperation der Einzelnen aus dem Weg räumt. Weiter heißt es in den Pariser Manuskripten an dieser Stelle, dieser Kommunismus ist als veränderter Naturalismus Humanismus, als vollendeter Humanismus Naturalismus. Er ist die wahrhafte Auflösung des Widerstreits zwischen dem Menschen mit der Natur und mit dem Menschen. Die wahre Auflösung des Streits zwischen Existenz und Wesen, zwischen Vergegenständlichung und Selbstbetätigung, zwischen Freiheit und Notwendigkeit, zwischen Individuum und Gattung. Er ist das aufgelöste Rätsel der Geschichte und weiß sich als diese Lösung. Auch eine sehr interpretationsbedürftige Stelle. Ich würde sagen, indem Marx Naturalismus und Humanismus einsetzt, verwehrt er sich ausdrücklich gegen eine weitere Bestimmung der Natur, die jenseits der produktiven Weltaneignung der menschlichen Gattung irgendwelche Konstanten oder Sachzwänge festsetzt. Für Marx wird die gesamte Wirklichkeit durch die Produktion hervorgebracht. Insofern vergegenständigt sich die menschliche Arbeit nach der Aufhebung der Entfremdung auch nicht mehr in den Produkten, die der eigenen Tätigkeit als etwas Fremdes gegenüberstehen. Vielmehr vermag sich im Kommunismus für Marx erst die Hegelsche Utopie zu erfüllen, dass die Gegenstände und die menschlichen Produkte insgesamt als etwas durch und durch Eigenes erfahren werden. Doch das ist eben nur möglich, wenn die gemeinsame Produktion tatsächlich auch gemeinsam organisiert wird und die für eine Eigentumsordnung typischen, ökonomisch vermittelten äußeren Zwänge verschwinden. Das aber wäre eine wahrhaft hegelsche Entwicklungsgeschichte des Selbstbewusstseins. Gegen die hier vorgeschlagene sparsame Deutung der marxischen Anthropologie ist in den letzten Jahren insbesondere von Marco Iorio und Oliver Flügel-Martinsen darauf verwiesen worden, die marxische Anthropologie trage in sich ein deutliches Ziel der Vervollkommnung des Menschen. Das setzt sich auf Aristoteles und seine Version des guten Lebens, also eines dem menschlichen Wesen angemessenen Lebens zurückzuführen sei. Entfremdung ist diesen Deutungen zufolge weniger ein Ergebnis der Institution des Eigentums als vielmehr der Arbeitsteilung. Und das Ziel der menschlichen Entwicklung sei daher auch nicht der politisch, selbst sein gemeinschaftliches Leben und seine gemeinschaftliche Produktion organisierende Mensch, sondern ein menschliches Wesen, das seine produktiven Potenziale umfassend entwickelt hat. Wobei sich umfassend sowohl auf die Vielseitigkeit der Potenziale als auch auf deren jeweilige Entwicklung bezieht. Es gibt einiges, was für diese Deutung spricht. Sie kann sich neben den vielfältigen kritischen Bemerkungen zur Arbeitsteilung in den Entwürfen für die deutsche Ideologie auch auf das polytechnische Ideal stützen, das Marx etwa im ersten Band des Kapitals vertritt, wenn er die positiven Aspekte der kapitalistischen Ökonomie beschreibt. Dort schreibt er, die Arbeiten müssten so vielseitig ausgebildet sein, dass es tatsächlich möglich wäre, sie von einem Produktionszweig in den anderen zu werfen, wie es in der modernen Produktion mit ihren wechselnden Zyklen an produktiven Erfordernissen nötig sei. Marx hat also dieses polytechnische Ideal einer allseitig gebildeten, allseitig ausgebildeten Persönlichkeit. Und Flügel Martinsen verweist auch auf eine sehr berühmte Stelle, in der Marx und Engels den Kommunismus charakterisieren, die sich in den Entwürfen zur deutschen Ideologie findet und wo es heißt, sobald die Arbeitsteilung aufgehoben sei, sei es möglich, morgens zu jagen, nachmittags zu fischen, abends Viehzucht zu betreiben und nach dem Essen auch noch zu kritisieren. Diese Stelle wird viel zitiert, auch weil sie eine der wenigen Stellen ist, an denen Marx überhaupt über den Kommunismus spricht. Sie ist allerdings kritisch zu sehen, und zwar schon auf einer philologischen Ebene. In seinem Text »The German Ideology Never Took Place« hat Terrell Carver den Status dieser viel zitierten Stelle in Frage gestellt. Es gibt im Marx-Engels-Jahrbuch von 2003 eine Wiedergabe dieser Stelle mit textkritischem Apparat. Und dort lässt sich sehen, dass es eine frühere Version gab, in der weniger romantisierende Tätigkeiten an die Stelle von Fischen, Jagen und Jagen getreten sind, nämlich Schuhe machen, Gärtnern und Schauspielern. Außerdem kann man sehen, dass in der engelschen Abschrift dieser Stelle Marx Hinzufügungen gemacht hat. Und zwar Hinzufügungen, die eindeutig belegen, dass er deutlich machen will, dass hier eine vorindustrielle Utopie geschildert wird. Eine Utopie, wie sie gängig war zu seiner Zeit bei Fourier und anderen Sozialkritikern, die Marx aber höchstens als Parodie einer romantischen Sozialkritik seiner Zeit verstanden wissen will. Es bestehen also ernsthafte Zweifel daran, dass diese Stelle herangezogen werden kann, um Marx' Ideal des Kommunismus zu kennzeichnen. Ja, philologische Einwände hin oder her. Es bleiben in der deutschen Ideologie die Stellen einer Problematisierung der Arbeitsteilung genauso bestehen, wie Marx' Kritik an einer Arbeitswelt, in der einseitige Tätigkeiten die Menschen auf Anhängsel eines Produktionsapparats reduzieren. Meines Erachtens ist die Problematisierung in beiden Fällen darauf gerichtet, den Zwang zur Einseitigkeit, das Unvermögen zu einem Verlassen der ungeliebten Tätigkeit hervorzuheben. Die Menschen werden gezwungen, nur das eine zu tun, nur das eine zu sein, nämlich das, wofür sie bezahlt werden. Eine freie Arbeitsteilung, die sich nach Spezialisierungen richtet, die ihrerseits nach jeweiligen durchaus auch zeitlich variablen Interessen ausgerichtet sein können. Eine solche Arbeitsteilung, wie sie die Komplexität jeglicher modernen Form von Produktion und Weltaneignung erfordert, ist von einer solchen Problematisierung meines Erachtens nicht unbedingt betroffen. Vielmehr scheint mir, durch die Betonung der Arbeitsteilung als Ursache der Zwangsverhältnisse eine Verwechslung von Ursache und Wirkung nahegelegt zu werden. Tatsächlich wissen wir, dass die Form der Arbeitsteilung historisch mit Formen dieser Arbeitsteilung organisierende Herrschaft einhergehen. Insbesondere die Tätigkeit der Organisation selbst verknüpft sich mit einem herrschaftlichen Anspruch auf die Früchte der Arbeit, der dann mittels Zwang durchgesetzt wird. Und es ist diese Trennung von Hand- und Kopfarbeit, gegen die sich Marx und Engels in der deutschen Ideologie besonders deutlich aussprechen. Doch ich glaube, der Zwang ist nur dort ein Ergebnis der Arbeitsteilung, wo er auf der Trennung der Produzierenden von den Mitteln zur Produktion beruht. Diese Trennung, die in der vollständigen Durchsetzung einer Eigentumsordnung ihren Höhepunkt erreicht hat, ist die eigentliche Ursache des Zwangs, sofern er nicht außerökonomisch, etwa durch blanke Gewalt, gesetzt ist. Auch die Kritik der Arbeitsteilung müsste so gesehen durch die Entfremdungskritik gerahmt und informiert sein, statt dass sie umstandslos erläutern könnte, was Entfremdungskritik ausmacht. Und das ist genau der Vorschlag, den Oliver Flügel-Martinsen gemacht hat. Statt auf ein vorbestimmtes Ideal einer spezifischen menschlichen Lebensweise oder einer bestimmten Entwicklung von Potenzialen verweist die marxische Kritik der Arbeitsteilung dann erneut wiederum auf das Ziel der gemeinschaftlichen Selbstbestimmung, das vorhin bereits als Gegenbild zur Entfremdung dargestellt wurde. Für Marx ist in diesem Sinn eine Fortentwicklung der menschlichen Weltaneignung erwartbar. Also ich bestreite gar nicht, dass er hier einen Prozess vor sich gehen sieht, in dem die Weltaneignung sich entwickelt und auch erweitert oder ihre Potenziale sich entwickeln und erweitern. Aber ich glaube sehr wohl, dass sie für ihn ein offener Prozess sind, der nicht durch Ideale, die vorherbestimmt sind, belastet werden muss. Dass Marx trotzdem die Selbstbestimmung der entfremdeten Situation so entschieden vorzieht, hängt dann damit zusammen, dass die Entfremdung diesem offenen Prozess Schranken setzt. Und zwar sowohl der Gattung als Ganzer, als auch dem einzelnen Menschen unnötigerweise bestimmte Entwicklungspotenziale verschließt. Vielen Dank soweit.